Hallo, wir sind's, die Vicky Leandros der Podcast-Szene. Die DDF ist wieder da, das große Entweder-Oder-Quiz für die Ohren. Diese Folge gab's einiges aufzuarbeiten. Zunächst einmal haben wir die BMI-Lüge entlarvt, bevor wir Coldplay-Konzerte und Sommerinterviews besprochen haben. Dann haben wir uns mit Baden-Württemberg beschäftigt, wo es gerade ähnlich gut läuft wie bei Jens Spahn. Die einen kaufen Überwachungssoftware, ohne dem Chef Bescheid zu sagen, und der andere spricht zwar mit seinem Chef, macht dann aber trotzdem, was er will. Naja, was war noch? Wir haben Ozzy Osbourne gedacht, Carmen Geiss bemitleidet und uns über Regenbogenfahnen gestritten. Und könnte bitte jemand herausfinden, was es kostet, sich in Moldawien eine ordentliche VIP-Loge zimmern zu lassen? Oder Armenien, Hauptsache Italien. So, und dann wollte noch keiner mit mir über Epstein sprechen und wir haben stattdessen festgestellt, dass das Leben an einer Tankstelle gar nicht so glamourös ist, wie es zunächst klingt, dafür aber das ewige Leben auf einem Weinberg wiederum recht charmant wirkt. Also, das klingt doch alles in allem nach erstklassiger Unterhaltung für die nächsten 60 bis 70 Minuten. Deshalb jetzt Füße hoch, Ohren gespitzt und dann fahr ab das Eisen. Viel Spaß mit der neuen Folge Diktatur der Freunde.
Herzlich willkommen zur Folge 105 der Diktatur der Freundlichkeit. Ferdi, erstmal danke für deine schöne Einleitung eben.
Gern geschehen.
Hast du gut
Wie
gemacht? Danke.
immer, war mir wie immer eine Freude.
Ihr dürft auch reden.
Mega.
Das
Heute
ist,
war es aber besonders stark.
heute war es wirklich besonders stark. Erste Frage an euch. Seid ihr beide über 1,79 Meter groß und wiegt ihr beide über 85 Kilo? Also 85, Entschuldigung, 85,8 Kilo.
Beide.
Größe easy, Gewicht knapp.
Bei mir beides knapp.
Ja, aber drüber schon.
Beides knapp drüber, ja.
Beides knapp drüber. Das ist sehr schön bei mir auch, was ein Beweis dafür ist, dass es das ein absolut überdurchschnittlicher Podcast hier ist. Der Durchschnittsmensch, der Durchschnittsmann in Deutschland ist nämlich 1,79 groß und wiegt 85,8 Kilo.
Das ist ein schlechter Durchschnitts-BMI, ne?
Ja, aber BMI ist auch völlig überbewertet.
BMI ist
wirklich Sagst du
überbewertet.
jedes Mal, nur weil er dich hart trifft.
Nein, ist eine der größten medizinischen Lügen, die einfach da draußen immer noch hochgehalten werden.
Ja.
Können wir mal eine Sonderfolge drüber machen? Recherchiere ich das mal ein
Eine
bisschen.
BMI-Sonderfolge. Deswegen habe ich aber auch heute gerade gelesen, dass du recht hast, Ferdi.
Ja,
Und ich
danke.
beginne ungerne Folge damit zu sagen, dass du recht hast.
Ja, eigentlich beginnst du ja Folgen mit einem Gedicht, aber das ist scheinbar auch komplett übers
Ja,
Wort geworden.
Lyrik wird. Ich habe aktuell muss ich meine lyrischen Fähigkeiten an anderen Fronten
Ja,
verwenden.
in diesen dunklen Zeiten.
In diesen dunklen Zeiten.
Beim Singen an der Bar.
Auch da zum Beispiel.
Ja.
Ich habe euch, nachdem ihr beide keine Themen vorgeschlagen habt, hab ich euch ein paar Fragen mitgebracht, über die wir vielleicht auch am
Ah.
Anfang reden könnten. Und zwar sind es in der Regel Entweder-Oder-Fragen. Also erste Frage an euch wäre, wärt ihr lieber heimlich auf einem Vicky Leandros oder auf einem Coldplay-Konzert?
Sehr
Vicky
sehr gute Frage.
Ja, das ist wirklich sehr gut.
Die Frage ist ja, ob man bei Vicky Leandros ausgeladen wird, oder?
Ja, aber du bist trotzdem heimlich da gewesen dann. Also selbst wenn du ausgeladen wirst, darfst du noch heimlich hinkommen.
Okay, ich würde, glaube ich, der Musik wegen lieber zu Vicky Leandros gehen.
Als zu Coldplay.
Ja,
Ich auch.
Coldplay ist nicht so, catcht mich nicht so. Da
Okay.
sind echt viele Leute Fans von, aber
Ja.
ist nicht,
Das
weiß ich.
ist
mir
der
zu main, das ja, ist so Mainstream pur in meinen
Ja,
Augen.
also kommt
Weil du
dann gleich
sonst
die
nur so Underground-Musik hörst.
Ja, wie Gileandros zum Beispiel.
So Sachen, die keiner kennt. Ich erinnere mich, dass ich vor kurzem zwei Metallica-Karten für dich gekauft habe. Du bist
Ach, stimmt, wir
so
haben
eine
ja sogar zwei.
Underground-Metal-Band.
Ja.
Echt?
Newcomer.
Machen die Metal? Du hast gesagt, du überraschst mich mit dieser Band. Okay.
Na gut.
Ja, das habe ich verraten.
Ja, zweite Frage wäre, ob ihr lieber auf einem, also identifiziert werdet durch ein unabsichtliches Foto als Coldplay-Fan oder als jemand, der den falschen Menschen im Arm hat. Oder den richtigen vielleicht eher.
Vielleicht den richtigen.
Also was wäre euch peinlicher? Wenn ihr morgens ins Büro kommt und jemand zu euch sagt, Mensch, Ferdi, ich habe gesehen, du hast hier gestern total die tolle Frau im Arm. kannte ich, noch gar nicht.
Ich glaube, die Konsequenzen sind weniger schlimm, wenn du als Coldplay-Fan geoutet wirst.
Oder wenn jemand morgens in Büro sagt, ey, du bist Coldplay-Fan, oh mein Gott.
Ja, aber in der Regel behältst du ja dann deinen Job, deine Familie und deine Familie, wenn du Coldplay-Fan bist. Und ich habe auch gelesen, dass die Tochter jetzt Onlyfans macht, auch als Reaktion darauf.
Okay.
Hab auch irgendwie so ein Video von der auf TikTok gesehen, wo sie am Feuer steht und irgendwie so.
Die Tochter von ihm oder von
Tochter
ihr?
Tochter von ihm.
Okay.
Ja, okay. Ja, also per se ist es, glaube ich, weniger scheiße fürs so insgesamt
Leben, auch,
wenn man Coldplay fan
ist. Ja, gut, was heißt scheiße? Es hat halt im ersten Moment ist es stressiger, aber du bist halt deutlich gebrandmarkter, wenn du Coldplay-Fan bist.
Vielleicht war es ja auch eine Erleichterung, dass es endlich raus ist.
So.
Ne, jetzt endlich hat dieses Versteckspiel ein Ende.
So.
Alles möglich. Und alles einen Job möglich. Findet man immer wieder.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mal CEO warst von so einem Laden, dann wirst du ja wohl noch mal einen Job finden. Ja, aber trotzdem irgendwie auch unangenehm. Ja. Habt ihr eigentlich das ganze Video gesehen? Also auch wie der Sänger das dann auch noch so kommentiert hat?
Ihr habt nur gesehen, dass er gesagt hat, irgendwie entweder sehr schüchtern oder wollte nicht fotografiert werden oder sowas.
Oder haben eine Affäre.
Ja,
100 Punkte.
100 Punkte. Nächste Frage. Würdet ihr lieber nochmal zurück zu Vicky Leandros, lieber einen Sekt mit Vicky Leandros oder mit Gloria von Turn und Taxis trinken?
Auch Vicky Leandros.
Vicky Leandros, ganz klar.
Gloria von Ton und Taxis hat sich ja auch tierisch darüber echauffiert, dass Frau Weidel ausgeladen wurde von dem Konzert. Es war ja irgendwie eine Veranstaltung auch von der Familie Ton und Taxis. Ja. Und ich habe heute Mittag vorhin erst einen Tweet gelesen von Alice Weidel, wo sie dann nochmal klarstellt, dass sie ja sowieso nicht zu dem Konzert gegangen wäre und dass aber diese ganze Scharade natürlich eine Peinlichkeit ist und ihr die Familie Ton und Taxis quasi leid tut dafür. Und sie hat auch immer von Vicky Leandros nur als die Sängerin gesprochen.
Mhm.
Naja.
Also Vicky Leandros singt nochmal für Turn und Taxis?
Ich hoffe es nicht. Also ich hoffe es für Vicky Leandros nicht, dass sie da nochmal irgendwie hin muss. Vicky Leandros hat auch tolle Lieder gemacht. Hier,
ich weiß nicht.
Die ist schon eine, in ihrer Schlagerwelt
was hat denn
schon
Vicky Leandros
eine Legende
gemacht.
Ah, die hat dieses na.
Ich liebe das Leben
heißt das. Das ist ein toller Song. Ein richtiger.
Das ist mega.
Ja. Ein richtiger Gassenhauer.
Bin ich offensichtlich nicht dein Jahrgang dafür.
Du bist offensichtlich der Jahrgang dafür.
Weiß ich nicht.
Ich würde sogar behaupten, dass Vicky Leandros und du sehr nah beieinander sind, was die Jahrgänge angeht.
Vicky Leandros sind zumindest politisch sehr, und nicht sind sie politisch sehr nah beieinander, habe ich das Gefühl.
Du würdest auch nicht für Alice Weidel singen.
Vielleicht würde ich für Alice Weidel singen, weil es eine gerechte Strafe für sie wäre, mir zuhören zu müssen.
Würdest du für Alice Weidel singen, wenn sie parallel versucht, ein Interview zu geben?
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du lieber ein Sommerinterview mit Alice Weidel führen möchtest oder lieber einen Verfassungsrichter mit Jens Spahn suchen wolltest.
Das sind tatsächlich zwei Dinge, die ich beide gerne machen würde.
Ja?
Ja. Also das Interview mit Alice Weidel, ich glaube, wenn du ein Journalist bist, kann das schon auch eine coole Herausforderung sein. Ich finde leider,
wenn sie gerade auf einer Terrasse ist.
Ich finde halt, dass die deutsche Presselandschaft da immer so ein bisschen dran scheitert aktuell im Umgang mit der AfD. Mhm. Ja, und dass sie da im Hintergrund, also jetzt mal ganz im Ernst, dass sich da jetzt alle wieder, werde ich doch kurz sauer, dass sich da alle wieder die ganze Zeit jetzt so echauffieren, dass da protestiert wird und jetzt, das wäre doch genau das, was die AfD will und die Alice Weidel, das so. Ja, aber meine Güte, also soll man jetzt nicht mehr gegen Faschisten protestieren. Also Protest ist halt immer laut und unangenehm und der muss ja auch irgendwie stören. Und ich finde es schon wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass die Menschen halt keinen Bock auf Nazis haben. Und wenn das dabei ist, dass die inszenieren sich doch eh als Opfer. Hätten sie sich nicht als Opfer inszeniert, weil im Hintergrund laut rumgeschrien worden wäre, hätte sie sich danach als Opfer inszeniert, weil die falschen Fragen gestellt worden wären. Also es ist doch völlig egal, warum man sich als Opfer inszenieren lässt. Dann lieber schön lauten Protest, dass ganz Deutschland mitkriegt, dass keiner Bock auf die hat. Meine Meinung.
Oh, ich fand das Zitat danach gut von diesem, wie heißt das, Zentrum für politische Schönheit, ne, heißen die?
Ja.
Ich fand das Zitat danach sehr schön, dass er gesagt hat, dass sich jetzt die Vertreterin des politischen des gesichert rechtsextremistischen politischen Arms des Faschismus in Deutschland mit dem Vertreter des öffentlichen rechtlichen Fernsehens unterhalten. Sie haben sich beide nicht verstanden, aber sie haben trotzdem einfach weitergemacht. Was eine sehr schöne Metapher ist für den Umgang mit der AfD in Deutschland. Fand ich nicht schlecht.
Ja, das war's.
Also ich finde das Einzige, was halt, also wenn überhaupt irgendjemand doof war dabei, war es halt die ARD. Also ja. das Ding dann einfach weiterzumachen, war halt doof. Ich hätte jetzt halt abgebrochen und gesagt, okay, jetzt ziehen wir um und machen es drinnen. Geht offensichtlich hier nicht und machen drinnen weiter. Aber das so weiterzumachen einfach und dann auch noch mit irgendwie Sprüchen, bei denen man hofft, man kommt in die Heute-Show, irgendwie das zu garnieren und dann auch noch auszustrahlen, ist ja super doof. Also dann, wegen mir sollen sie es dann zu Ende aufnehmen und sagen, nee, können wir so nicht ausstrahlen, müssen wir nochmal machen oder nach drinnen umziehen oder sonst was. Ja. Aber so auszustrahlen, das war halt.
Ja, wobei da man sagen muss, der Journalist selbst hat da ja am wenigsten also mitzureden. Ne? Der ist halt in der Interviewsituation und der kriegt ja auf die Ohren gesagt, wie es weitergehen soll. Also der führt das Interview halt zu Ende, wenn er muss. Ne? Also du hast da jetzt...
Ja, also, irgendjemand wird es schon entschieden haben.
Ja, im Hintergrund halt. Also das ist sozusagen die Zuständigen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die da irgendwo hinten dran in der Regie saßen, denen ist ein Vorwurf zu machen, aber jetzt nicht... Der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der das Interview geführt hat.
Ich würde sagen, den Staatsmedien. Den Systemmedien.
Staatsfunk. Systemmedien.
Den Staatsfunk.
Ja, ja. Lügenpresse.
Den da oben. So.
Holzi, sag doch auch mal was.
Ja, ich bin eigentlich sehr nah beim Christoph. Also, was Christoph gesagt hat, hätte ich jetzt ziemlich genau auch so wiederholt. Ich finde auch, es war am Ende von der ARD dumm. Und ja, weiß nicht. Mehrwert, also ich sehe den Mehrwert, ehrlich gesagt, ist nicht so. Also ich glaube, es wäre halt weitaus weniger, selbst wenn sie sich im Interview als Opfer in einem anderen Kontext stilisiert hätte, hätte es halt lang nicht so Wellen geschlagen. Und
ja, aber ist es denn schlimm, dass Leute gegen die AfD protestieren? Also das ist ja die
Aussage. Nein, aber es ist
nicht. Also jetzt
natürlich ist es nicht schlimm, man darf gegen die.
Das ist das, was mich in der öffentlichen Debatte gerade stört, dass es so dargestellt wird, als wäre das dumm gewesen, dagegen zu protestieren und so laut zu sein, dieses Interview zu stören.
Also meine persönliche Meinung ist schon, dass das, solange irgendwas nicht verboten ist, solange von mir die AfD vom Verfassungsgericht nicht verboten ist und gehört es dazu, dass die ihre Meinung äußern dürfen, auch wenn sie
darf sie, ja.
Also, aber in einem anderen Kontext, also die anderen Sommerinterviews laufen halt anders. Also das Format eines Sommerinterviews war jetzt historisch nie so, dass man groß Hintergrundgeräusche und sonst was gehört hat, sondern...
Ja, aber weil traditionelle Sommerinterviews halt nicht mit Faschisten geführt werden und dann gibt's halt...
Ja, aber die Demo-Gruppe war jetzt auch nicht so... Ja,
also das ist genauso, wie es ein Rechter, wie die AfD ein Rechter darauf hat, gehört zu werden, gibt es aber auch das Recht der Menschen, die keinen Bock auf die haben, dagegen zu demonstrieren. Und dann ist es am Ende,
ja,
das,
klar,
was Christoph
natürlich
sagt, das ist der Fehler der ARD, dass sie nicht den Rahmen schaffen, in deren Interview in Ruhe
geführt werden kann. Ja, genau, so sehe ich es auch. Ja. Und das ist für mich die Aufgabe von Journalisten, dass sie dann auch das Recht von solchen Menschen, solange sie es haben, schützen, dass sie ihre Meinung, dass sie es im gleichen Umfang ausdrücken können wie andere.
Ja. Ja, sogar deren Verantwortung. Aber am Ende, also vielleicht das Fazit bei der ganzen Sache meinerseits ist, ich finde es wichtig, dass die Leute weiterhin rausgehen und gegen die AfD demonstrieren, bei jeder Gelegenheit, die es gibt. Und ob das jetzt Alice Weidel ist bei einem Sommerinterview oder irgendwie Tino Chrupalla bei
irgendeiner
Rede oder Vicky Leandros, die nicht für Nazis singen will. Ich finde es wichtig, dass bei jeder Gelegenheit so viele Menschen wie möglich aufstehen und zeigen, dass sie keinen Bock haben auf diese Dreckspartei. Punkt.
Ja.
Ja. Und mit Jens Spahn Verfassungsrichter aussuchen, schwierig.
Schwierig. Oder könnte es auch mit Jens Spahn eine CDU-Mehrheit besorgen?
Das kriegt der schon hin. Es kommt aufs Thema an.
Ja, also neulich habe ich irgendwo gelesen, dass Jens Spahn generell ein Problem ein Problem hat, Sachen zu beschaffen. Also weder bei Mehrheiten noch bei Masken hat er ein gutes Händchen gehabt.
Ich muss sagen, ich bin bei beiden Sachen, finde ich, wird das gerade so ein bisschen überdramatisiert.
Ja, aber komm, aber die CDU, also wie kann man denn sich noch doofer darstellen als bei dieser Verfassungsrichtergeschichte? Kannst du nicht deinen Fraktionsvorsitzenden, deinen Bundeskanzler sich hinstellen lassen und sagen, hier, wir stimmen jetzt für Frau, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und
Rosius Gersdorf.
Sag ich doch. Und
ja, es ist also
und auch vor allem nicht, nachdem gerade mein Kanzler beim ersten Wahlgang durchgefallen ist.
Also wirklich dumm, strategisch dumm, von der CDU nicht schlau gemacht. Aber am Ende des Tages auch von der SPD so. Ich meine, man hätte es auch irgendwie ahnen können, dass das problematisch werden würde in der Fraktion. Ich will damit gar nicht jetzt Spahn in Schutz nehmen. Ich sage nur, dass das problematisch werden würde, war irgendwie absehbar. Man hätte das auch irgendwie leiser versuchen können, irgendwie zu klären, anstatt
dann
daraus
sagst, so mit diesen Dings
oder Sommerpause 10 zu machen.
Vorher.
Ja, eben. Also es war alles in allem kommunikativ katastrophal, weil man jetzt so, also aber auch von der SPD, die haben doch in der Ampel gelernt, dass man sich nicht wegen jeder Scheiße direkt mit dem Koalitionspartner überwerfen sollte.
Ja, aber die SPD hat doch alles richtig gemacht. Also außer, also
nee, weil sie wegen so einer Banalität, also die Aufstellung einer Verfassungsrichterin ist jetzt, Verfassungsgericht ist schon wichtig und so, aber die Aufstellung der Verfassungsrichterin und diese ganze Wahl,
naja,
ist jetzt
soll,
kein Thema, an dem man
noch machen?
An dem man irgendwie so einen Ampelkonflikt, an dem man so einen Koalitionskonflikt
dabei
dramatisieren muss.
Aber was sollen sie denn noch machen? Also du einigst dich mit dem beiden Spitzenmenschen deines Partners und die sagen, ja,
ja,
machen wir und stellen sich hin. Also
ich sage ja, der Fehler ist ja bei der CDU passiert. Ja, aber dann muss man das muss man dann erkennen, dass da gerade was schief läuft. Und dann ist es natürlich die Verantwortung der Parteispitzen, ihre Fraktionen zurückzupfeifen, dafür zu sorgen, dass die jetzt einfach die Schnauze halten und sich nicht in der Öffentlichkeit gegenseitig zerfetzen und dieses Thema schnellstmöglich im Koalitionsausschuss untereinander zu klären. Und dann hat Jens Spahn da anzutreten und sich von Merz und Klingbeil
ja,
zusammenschreien zu lassen.
Aber nicht die SPD.
Doch, zum Frieden
also
der Koalition.
Der SPD, da jetzt Schuld zu geben, ich bin wahrlich kein Freund der SPD, aber der SPD jetzt eine Schuld zu geben, klingt für mich nach Täter-Opfer-Umkehr.
Die SPD hat
einen Vorschlag gemacht, der war abgestimmt. Die haben auch für Herrn wie hieß er, Spinner gestimmt oder hätten auch für Herrn Spinner gestimmt. Schöner Name übrigens, für einen Verfassungsrichter.
So wie Jens Spahn, ist auch ein schöner Name.
Jens Spahn, ja. Er ist mit Gesine verheiratet übrigens.
Gesine Spahn, meinst du?
Ja, genau, richtig.
Nee, Gesine Spahn, aber die haben einen Doppelnamen.
Ah, Spahn.
Sehr schön. Ja,
also gut. Ich sage ja nicht, dass, also ich gebe denen sozusagen, ich gebe denen eine Teilschuld, weil sie über ein Thema, was es nicht wert ist, so einen extremen Koalitionskonflikt herbeizudramatisieren, das Ding komplett aus dem Ruder haben laufen lassen und da hätten beide Fraktionen disziplinierter sein müssen. Meine Meinung. Ich glaube aber auch, Jens Spahn am Ende des Tages hat halt genau das gemacht, was Jens Spahn halt macht. Und Friedrich Merz hätte wissen müssen, dass das früher oder später passieren wird, wenn er Jens Spahn zum Fraktionsvorsitzenden macht. Das hat seine Vorteile, den da zu haben, weil er halt auch so ein bisschen die Konservativen mit reinholt. Aber dann hast du genau so eine Situation wie jetzt, wo er halt das sich vom konservativen Lager treiben lässt oder es vielleicht selber anführen möchte und dann halt so eine Scheiße macht. Also einfach dumm gelaufen alles.
Na gut.
Also aber findet spannend. Ihr, sollte...
Wenn du das nächste Mal... Aber kennst du nicht so eine Agentur, die so Kommunikation machen kann für so eine Partei, die das besser macht?
Ich weiß gar nicht, wer die CDU berät. Ich glaube, da gibt es so ein, zwei.
Okay, na gut.
Naja, die machen das schon ganz gut. Aber am Ende ist es ja auch immer, der Kunde muss ja auch beratungsoffen sein. Und ich glaube, Jens Schwanspahn ist relativ beratungsresistent, weil er der Meinung ist, dass er schon sehr genau weiß, was er da tut. Und im Zweifel weiß er das ja auch. Aber Jens Spahn,
aber halt
Spahns Interessen sind vielleicht nicht immer genau die Interessen, die der Rest der Bundesregierung hat.
Das ist jetzt schon der Folgentitel, oder?
Ja, wir werden sehen, was noch kommt.
Ja, mal gucken, was noch kommt. Vielleicht kommt auch noch was. Würdet ihr lieber in Baden-Württemberg neue Lehrer einstellen oder Software kaufen?
Keine Ahnung, Software ist, glaube ich, günstiger, oder?
Bei SAP glaube nicht.
Nee, bei SAP kaufen wir keine Software. Habt ihr das gelesen mit Palantir?
Ach so, das ist aber in Bayern, oder?
Nee, hat jetzt Baden-Württemberg auch gekauft. Okay. Aber ist jetzt nicht so ganz gut gelaufen gerade, weil das Innenministerium, CDU, hat die Software schon mal vorsichtshalber gekauft, ohne dass man überhaupt ein Gesetz dazu gemacht hat, dass man diese Software einsetzen darf. Also es gibt Polizeigesetz von Baden-Württemberg, lässt das Ganze noch nicht zu. Die CDU kann dieses Gesetz jetzt allerdings nicht allein machen, weil die sind ja mit den Grünen in der Koalition und müssten mit denen zusammenstimmen. Die Grünen wurden aber leider gar nicht informiert darüber, dass das Innenministerium jetzt schon mal diese Software kauft. Jetzt ist Palantir gar nicht so wahnsinnig beliebt, weil da Peter Thiel mit drin hängt.
Jetzt vielleicht mal für die HörerInnen, die es nicht wissen, erklären, was Palantir ist.
Palantir ist eine Polizeisoftware, die vereinfacht ausgedrückt zur effizienten Verarbeitung von großen Datenmengen gedacht ist. Also die Arbeit der Polizei vereinfachen soll dadurch, dass du, wenn du große Datenmengen irgendwie rechts und links liegen hast, dass die gut miteinander vernetzt und ausgewertet werden können.
Und auch für Armeen, ne? Ja, also Polizei und Armeen.
Ja, und was man natürlich auch dazu sagen muss, also Palantir wird in Hessen und wird in Bayern und ich glaube in Nordrhein-Westfalen sogar auch schon eingesetzt. Also ist jetzt auch nichts, was irgendwie sofort zum Tod der Demokratie geführt hat oder sowas in der Richtung.
Aber es ist halt auch durchaus, also man würde auch es als eine Überwachungssoftware bezeichnen können. Und ich meine, die Daten gehen auch in die USA. Und ja, die Firma gehört halt einem der Hardcore-neokonservativen Trump-Supporter, der halt wirklich komplett eine andere Weltordnung im Auge hat.
Ja, wobei, also Peter Thiel auch 7% hält von dieser Firma. Die Firma gehört ihm nicht allein.
Ah, ich dachte, es wäre seine Firma.
Nee,
er hat sie gegründet, er ist Gründer, aber er hält nicht mehr so viel.
Okay. Ja. Genau. Ja. Gibt übrigens sehr guten Peter Thiel-Podcast gerade. Ich glaube, ARD oder sowas in der Richtung. Kann man sich mal anhören.
Schreibe ich mir auf.
Food-Folgen, ja. Kannst du die schon?
Palantir war übrigens vor Jahren, kann man ja mittlerweile schon sagen, als wir immer über Aktien geredet haben, in vielen Communities ein Riesentipp und ich habe es nie so ernst genommen, aber hätte ganz gut funktioniert.
Na gut, okay. Naja, auf jeden Fall, also hat jetzt das Innenministerium hat das Ding gekauft. Die Grünen fanden es aber nicht so gut, dass man es gekauft hat, ohne mit ihnen zu reden. Jetzt müsste man ein Gesetz beschließen, damit man das auch einsetzen darf oder dass man die Implementierung starten darf. Man hängt dann irgendwie an so Sachen, dass dann Leute von Palantir müssten in Polizeiräume Baden-Württembergs rein, um dann die Implementierung der Software zu machen, bla bla bla. Und also geht wohl alles, aber findet man halt nicht so geil. Die Grünen finden es wohl in erster Linie nicht so geil, dass man über ihren Kopf weg das Zeug gekauft hat. Erklärung war, dass, also man hat es gekauft, weil man sich an den Vertrag der Bayern dranhängen wollte und man nur bis zum 20. März Zeit hat, weil sonst...
guter Verkäufer, Sales Unit.
Man kauft neue Software, aber dann muss ein bisschen billiger sein. Gell? Günstiger, dann kauft man es mit der Bayern.
Und der Vertriebler von Palantir hat offensichtlich gesagt, sorry, das Angebot kann ich wirklich nur noch bis...
der alte Hagel.
Nur noch ein Raum ein Zimmer zu diesem Preis verfügbar.
Ich habe es mit meinem Chef vorab gesprochen, ich konnte die Frist nochmal 3 Tage verlängern. Aber,
der lässt mich jetzt nicht mehr. Also ab hier, Herr Hagel, was soll er da machen? Herr Hagel, Sie wissen genau, ich würde ja gerne, aber Sie müssen jetzt eine Entscheidung. Da brauchen Sie nicht mehr mit den anderen reden. Das machen wir so, das werden die schon durchwinken.
Ja,
das ist starker.
Auf jeden Fall hat jetzt Baden-Württemberg eine Software, um sie bei ihrer Polizei einzusetzen, glaube dann vermutlich, also wenn jetzt Angebotsfrist bis 20. März war, dann auch schon mehrere Monate, hat leider kein Gesetz, um das Ding einzusetzen. Jetzt ist auch erstmal Sommerpause im Parlament, also so schnell wird jetzt auch kein Gesetz beschlossen, aber man zahlt im Abo 400.000 Euro im Monat.
recht fair. Also hätte ich jetzt sogar mehr erwartet.
Ja, aber oh Gott, aber für was man nicht braucht.
Also alle Polizeistationen, das ist eigentlich
fair. Aber ich weiß halt, vielleicht haben
sie sagen, kennst du den Umfang gekauft.
Ist vielleicht auch nur die Basis.
Nur für
die
Basis eine.
Stuttgart, Hauptwache Stuttgart, 400.
Haben sie ja auch einen Monat Free Trial, geht es auch.
Wenn du jährlich zahlst, ist günstiger.
Der Hagel hat nämlich einen freien Monat abgeschlossen und hat vergessen, rechtzeitig zu kündigen. Und dann hat sich das automatisch verlängert. Trick. 24 Monats-Abo abgeschlossen. Und jetzt muss er antanzen. Ja.
Immer nur bis 17. kündbar.
Welche Kreditkarte der da hinterlegt?
Ja, vom Binne halt.
Aber
vom Daniel.
Ja, stimmt. Ja, geht's halt so. Da, dann erstmal weiter mit der Schreibmaschine oder was ist die, Status quo?
Knüppel.
Ja. Mit einer Schreibmaschine und Gummizelle.
Wird wieder traditionell mehr geknüppelt in Baden-Württemberg.
Das mit dem Nägelziehen war gar nicht so schlecht. Ja, ansonsten Lehrer einstellend. Sebastian, du machst doch sowas mit Software.
Ja. Ich bin.
Wo liegt hier der Fehler? Schlecht konfiguriert oder schlecht angewendet?
Auf jeden Fall nicht nur an der aktuellen Landesregierung, weil ich höre jetzt schon aus diversen Ecken, wird nur hier Kultusministerium, Finanzministerium kritisiert, aber immerhin ist es jetzt mal aufgefallen. Das hätte auch vor 5, 6, 7 Jahren oder 15 Jahren mal auffallen können.
Wie ist das? Der Softwarefehler hat festgestellt, dass Baden-Württemberg 1400 Lehrer oder so fehlen?
1440, nicht fehlen, also man 1440 Lehrerstellen vor 20 Jahren wohl mal genehmigt.
Ah, und
die sind worden. In der Software als besetzt gekennzeichnet worden.
Ah.
Waren aber nie besetzt. Und
es gibt zwei Softwares, ne? Die eine für die Abrechnung und die andere für die Zuteilung der Lehrkräfte.
Wurden die auch alle bezahlt oder was? Die 20, die 14
nee,
Millionen,
die nicht besetzt wurden.
Nee, die 130 aber Millionen sind jedes Jahr wieder zurück in den Haushalt geflossen. Das hat sich 20 Jahre lang keiner gewundert.
Na gut, genau. Bei mehr Geld sagt keiner nein.
Ja, aber also wie ist denn das im Verhältnis? Also wie viele Lehrer gibt es denn insgesamt in Baden-Württemberg, dass man mal weiß, wie viel 1400 jetzt sind?
Ist ja, das, wie viele Lehrer gab es bei dir an der Schule?
50, 60 damals sowas?
60 hätte ich
gesagt. Also heute sind es über 100. Ich hatte ja vor kurzem erst eine Schulführung. Aber mittlerweile.
Weil die alle nur noch halbes Deputat haben.
Nee, weil es mittlerweile über 1000 Schüler auf der Schule sind.
Okay.
Die Schule ist einfach. Aber die haben immer noch nur eine Toilette. Und da waren 3 von 6 Klohäuschen gesperrt, als wir da waren. Also es ist eine großartige sanitäre Situation am Bunsen-Gymnasium Heidelberg.
Ja, ich war da auch auf der Toilette und irgendwie kam mir das Pissoir auch kleiner vor als früher. Ich glaube, es haben so eingekürzt für neue.
Vielleicht bist du auch gewachsen seitdem.
Vielleicht auch das.
Ja, nee, kam die Schule generell.
95.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, dazu kommen etwa 20.000 an Privatschulen.
Okay, aber dann würden 1.400...
Doch, die zählen, die Privatschulen betrifft das ganze Thema recht krass, weil die jetzt natürlich Sorgen haben, dass das eh schon knappe Personal jetzt abwandert und schnell mal verbeamtet wird.
Ja, gut, aber die Lehrer, also die Lehrerstellen sind ja nur Lehrerstellen von allgemeinbildenden Schulen gewesen, ne?
Genau, aber da hängt auch für die Privatschulen recht viel dran, auch mit ob Fördergesamtsummen gepasst haben, ob es Rückforderungen vom Staat gibt wegen irgendwelchen Quoten und so. Also die sind da auch in Aufruhr gerade, habe ich im Artikel gelesen.
Werde ich über nächste Woche mal.
Aber ja, gut, dann ist es 1,4%.
Dann ist es auch gar nicht
1,3%.
So. Also es ist schon nervig, aber es macht jetzt nicht die großen
Unterschiede. Ja, natürlich ist es nervig. Ist halt einfach ärgerlich.
Ja.
Und merkwürdig, wenn sowas nicht auffällt. Und natürlich, also meine Quelle im Kultusministerium hat mir lächelnd gesagt, ich bin sehr froh, dass es nicht in meinem Referat war. In dem Referat, das dafür zuständig ist, ist die Stimmung gerade nicht so wahnsinnig gut. Aber wie du schon gesagt hast, Sebastian, das also betrifft halt bei weitem nicht nur die aktuelle Regierung.
Nein.
Und es hilft jetzt auch nicht, dass demnächst dann Wahlen sind unbedingt.
Ja. Ja.
Und zudem,
schon ziemlich zum Kopfschütteln, aber.
Ja, und zudem, also auch wenn man die Stellen jetzt hat, hast du halt die Leute nicht. Also
eben.
Sind ja nicht plötzlich 1500 Leute da, mit denen du vorher nicht gerechnet hast, die du sofort einstellen kannst.
Und davor hast du schon um jeden einzelnen Lehrer gekämpft, eigentlich. Ja.
Aber die soll jetzt, glaube ich, 800 oder sowas habe ich gelesen, also ein relativ großer Anteil oder vielleicht 500, sollen an Sonderschulen kommen jetzt. Von diesen
1400,
die man da gefunden hat.
Okay.
Gut.
Nein.
So, nächste Frage. Würdet ihr lieber eine Fledermaus mit einem Einwohner von Birmingham essen oder eine Fledermaus mit einem Einwohner von Wuhan?
Man kann ein großes Kompliment machen, dass du, wie toll du die ganzen aktuellen Themen in eine Frage-Antwort-Stunde reingepackt hast. Ich bin wirklich begeistert.
Was? Warst du das selbst oder hast du es ChatGPT machen lassen?
Das wäre eine Frechheit.
Du glaubst doch wohl nicht, dass künstliche Intelligenz das besser kann als ich.
Aber unser Podcast darf ja jetzt sich wohl nicht von ChatGPT hier die Redaktion übernehmen lassen.
Nein, das ist
solange
alles,
unsere Stimmen nicht nachträglich von KI gerendert werden, ist alles
es ist,
gut.
Es ist alles handverlesen.
Sehr stark. Ja, dann wirklich dickes Lob. Sehr
ja,
stark.
Also ich so. Würde auch lieber mit Ozzy Osbourne eine Fledermaus naschen als eine globale Pandemie auslösen.
Wobei die Labortheorie ja mittlerweile als die wahrscheinlichste gilt. Und doch nicht die halbgare Fledermaus aus dem Wochenende.
Das war natürlich auch ehrlich gesagt keine Fledermaus, sondern nur ein Flughund oder so.
Ja, das war genau so.
Oder nee, wer war auch nochmal? Die Gürteltiere waren doch auch mal im
Die waren auch im Verdacht, die Biester.
Ja. Vermutlich war auch der Matterhund irgendwann mal.
Hat ein Büßer.
Ja, aber ist krass, ne? Also mit Ozzy Osbourne. Ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen erst ich war mit Freunden bei Rave the Planet, hier ehemals Love Parade, und unsere Afterparty war, dass wir uns Ozzy Osbourne Videos angeschaut haben. Und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber dieser Typ, der war ja eigentlich bis vor kurzem noch, galt er quasi als unsterblich. Also was der seinem Körper angetan hat. Er hat vor
23 Tagen noch ein Konzert gegeben.
Ja, ja. Aber
auch ja, so sitzend. Ja. Ja.
Gut, das Axl Rose hat auch in die ganze letzte Tour nur im Sitzen gespielt.
Axl Rose aber, glaube ich, 20 Jahre jünger als Ozzy Osbourne.
Ja, und doppelt so fett mittlerweile.
Boah, stimmt, der ist richtig fett.
Glaubst du, Axl Rose trägt noch die gleichen Radlerhosen von früher?
Ja, als Handschuhe. sein fetter Daumen passt da mittlerweile noch durch. Meine Lieblingsgeschichte von Ozzy Osbourne übrigens, da waren die mit Motley Crue auf Tour. Und hatten sich irgendwie am Pool den ganzen Tag so tierisch besoffen. Und dann wollte Ozzy Osbourne, irgendwie haben sie so einen Wettbewerb gemacht, wer mehr Scheiße bauen kann. Und Ozzy Osbourne hat irgendwann angefangen, Ameisen, weil sie einen Ameisenhaufen entdeckt haben, Ameisen sich durch die Nase reinzuziehen. Und dann haben irgendwie die Leute gesagt, oh nee, komm, jetzt gibt's Ärger vom Hotel, wir gehen mal lieber. Dann ist Tommy Lee auf sein Zimmer gegangen und wollte sich eigentlich so ein bisschen hinlegen. Auf einmal kam Ozzy Osbourne in sein Zimmer reingestürmt, hat gesagt, die Party ist noch nicht zu Ende, und hat angefangen, seinen Kot an die Wände zu schmieren. Und dann musste Tommy
Lee... Ist er den Ameisen oder...
Ich glaube, also, das waren zwei unabhängige
Sachen. Hat das eine Sachen miteinander zu tun gehabt?
Ich glaube nicht, aber ich glaube, wenn du halt an dem Punkt, wo du dir da Ameisen durch die Nase ziehst, ist es dann wahrscheinlich auch egal, ob du dir irgendwie im Zimmer von einem anderen in die Hand kackst und es an die Wand schmierst.
Ah. Muss ich sagen, ist die Geschichte mit der Fledermaus positiver besetzt. Wobei ja, also Ozzy Osbourne, für die jüngeren Zuhörer, Ozzy Osbourne hat mal auf einem Konzert angeblich einer Fledermaus den Kopf abgebissen. Und ich glaube, er hat danach sogar irgendwie sowas wie eine Blutvergiftung gehabt.
Der hat das wirklich gemacht. Also es hat jemand eine Fledermaus auf die Bühne geworfen und die hat er genommen, hat ihr den Kopf abgebissen.
Die er zufällig dabei hatte.
Ja, offensichtlich mitgebracht.
Schlüssel, Handy, Fledermaus.
Fledermaus ist immer noch nicht so abgetastet worden wie heute.
Naja, hat offensichtlich sie mitgebracht, um sie Ozzy Osbourne auf die Bühne zu werfen. Und Ozzy Osbourne hat erzählt mal in irgendeinem Interview, da war er noch relativ klar, dass er erst beim Abbeißen gemerkt hat, dass es ja eine echte Fledermaus ist. Und danach gab es...
Das wäre eine Schoko-Fledermaus.
Ja, was anderes. Naja, und danach gab es irgendwie Tetanus-Spritzen und keine Ahnung was. Also es scheint nicht so gesund zu sein, eine Fledermaus zu essen.
Nee, ja, aber keine Pandemie wenigstens.
Ja, aber Ruhe in Frieden. Also ich meine, die Musik fand ich jetzt nie so geil, aber der Typ war schon ein Entertainer. Ja, oder? Also jetzt mein Black Sabbath und so, die Mucke war jetzt nicht so...
Es gab schon ein paar geil, aber...
Ozzy Osbourne war der bessere Robert Geiss. Am Ende.
Robert Geiss.
Geiss, nicht Geiss. Namen habe ich es nicht so, ne?
Bei denen wurde letztens eingebrochen, habt ihr das mitgekriegt? Sogar
ja, so, ja, ja.
Ganz
ja, ja.
Carmen war richtig... Mhm. Richtig traumatisiert.
Wobei es wirklich, ich hätte nicht gern getauscht in dem Moment, weil die Täter haben es ziemlich ernst gemeint.
Ja, vor allem, gibt es ja das Video, die liegt da ja auf der Couch und auf einmal rennen die drei Leute durchs Wohnzimmer. Das ist, glaube ich, eine unangenehme Situation.
Kommt auf die Leute an, aber ja.
Ja, also wenn du die Leute nicht kennst, die offensichtlich Waffen dabei haben.
Ja, blöd.
Sonst kann es auch cool sein, wenn drei Leute durchs Wohnzimmer rennen. Ist ja immer.
Nächste ist leider keine Entweder-Oder-Frage, aber trotzdem eine Frage, über die man mal nachdenken könnte. Würdet ihr einen Fußballclub kaufen, den ihr gar nicht kennt?
Oh, es hat irgendeine Prominente hat das letztens gemacht, das habe ich auch gelesen. Ich weiß aber nicht mehr.
Blackburn wer. Oder so.
Ah, das ist eine falsche Geschichte, die du damit verbindest. Aber ja, irgendeiner hat, ich glaube, der Besitzer von irgendwie Blackburn oder sowas hat einen Club in Kolumbien gekauft, den er gar nicht kannte. Und dann wollte ein Schweizer Investor, 1860 München kaufen von Herrn.
Ach so, ja.
Und also das ist leider dann gescheitert. Also man sollte 57 Millionen für 1860 bezahlen dann. Zu teuer oder nicht zu teuer?
Finde ich teuer für so einen Drittligisten. Oh mein Gott. Naja. Hat Tradition. Steigen, glaube ich, auf dieses Jahr.
Ja.
Mein erster Fußballtipp in diese Saison.
Für diese Saison, ja. Okay. Ja, also auf jeden Fall hat das Ganze dann leider nicht geklappt, weil man ihm dem Käufer wohl eventuell die falsche Kontonummer gesagt hat, das weiß man nicht, und er dann nicht fristgerecht das Geld überweisen konnte. Vielleicht hat er sich es auch einfach noch anders überlegt. Schön fand ich das Zitat des Käufers. Bis Montag hatte ich noch nie von einem Fußballverein namens TSV 1860 gehört. Nur der FC Bayern sei ihm zuvor ein Begriff gewesen.
Hat er gedacht, naja, München ist schon München, für 56 Millionen die Bayern kaufen, ist ein Schnapper.
Ja, ich hatte
oder halt sich gedacht, für 56 Millionen, die so einen Fußballverein kaufen oder 20 Wohnungen, ist dann auch.
Na, aber für 56 Millionen kriegst du keine 20 Wohnungen in München.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht in München.
Nicht in München.
Kleine.
Einzimmer-Apartments.
Einzimmer-Apartments.
Nee, ich meine.
Studenten für 8000 Euro pro Monat reinsitzen kannst.
Ich dachte, mit 3 Millionen bin ich jetzt ganz, ganz realistisch.
Ihr meint Will Ferrell. Will Ferrell hat sich nämlich bei Leeds United eingekauft.
Aber hat nicht auch irgendjemand was in Kolumbien gekauft? Ich hatte nämlich überlegt, ob wir uns nicht einfach einen uns komplett unbekannten Club in Moldawien kaufen.
Ah, schwieriges Land gerade.
Ja, aber dafür ist günstig dann.
Also ja, Aserbaidschan,
Risikoaufschlag.
Ja, also ich meine, in welchem anderen Land, glaubst du, könnten wir uns einen Verein leisten?
Kommt ein bisschen drauf an, wie viel wir zusammenlegen können. Aber also prinzipiell finde ich die Idee natürlich toll. Und dann so gutsherrenmäßig dann da einreiten.
Ja. Wir Mäzene, wir sind ein Mäzene.
Ja. Und dann erstmal von dem ganzen Geld müssen sie erstmal einen VIP-Bereich kaufen. Der Rest ist, also erst der VIP-Bereich, was übrig bleibt, können sich einen Spieler von holen. Wir überreden noch so ein paar, die wir kennen vom FC Dossenheim, die sollen da einfach dann für Umme ein bisschen, für Lau ein bisschen spielen. Keine Ahnung, gibt's da hier den Dings da, ich darf jetzt, glaube ich, keine Namen nennen. Aber da würden mir ein paar einfallen, die dafür eine Kiste Bier in Moldawien noch 2-3 Mal kicken würden.
Also es muss halt, der VIP-Bereich darf halt nicht so teuer in der Anschaffung sein.
Ja, mein Gott, ganz ehrlich. Die Arbeitskräfte sind ja immer relativ.
Schöne Kosten. Dinge kosten Geld.
Das ist durchaus richtig, da gebe ich dir sofort recht. Sonst, das war es, glaube ich, so an wichtigen Fragen. Sonst habe ich nur noch Anekdötchen.
Anekdötchen.
Was hast du denn noch bei dir auf dem Zettel, Ferdi?
Du hast wirklich sehr viel von den Sachen abgehakt, die ich auch drauf hatte. Also ich hatte Ozzy Osbourne drauf.
Der ist tot.
Der ist tot. Ich habe zwischendrin schon mal The Rave the Planet gedroppt, aber da gibt's eigentlich auch nicht so viel zu erzählen. Muss ich sagen, es hat viel geregnet dieses Jahr. Wir haben über Frau Borosius-Gersdorf gesprochen. Wir haben auch über was haben wir noch gesprochen? Na, ist eigentlich fast alles drin. Klöckner und das die Pride Flag hatten wir noch nicht, und dass Merz gesagt hat, der Bundestag muss nicht aussehen wie ein Zirkuszelt. Weiß aber nicht, ob das jetzt so diskutabel ist.
Uff, schon wieder durch.
Ja, das ist schon. Na, wobei, ich glaube, Frau Klöckner zieht wie sagt man?
Zügel an.
Nicht Zügel an. die Reitpeitsche. Gerte. Aber ich glaube, der hängt das ein bisschen nach. Also es war auch jetzt, also weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es schade, jetzt niemandem irgendwie dann im Pride Month eine Regenbogenfahne aufs Dach zu hängen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich finde die Merzsche Argumentation, dass es halt immer noch der Bundestag ist und man muss jetzt nicht
ein Zeichen für Toleranz und Integration setzen?
Ja, aber weißt du, dann kommt, weiß ich nicht, dann, also ich meine, das ist ja alles gut und es ist ja nicht, dass ich das jetzt schlimm finde oder sonst was, aber dann machen wir, nächsten Monat kommt dann der Taubstummenverband und sagt, ja, aber wir wollen auch gehört werden. Oh, das war schlechter Witz. Und dann kommt, weiß ich nicht, also wenn,
Also du meinst, dann kommen einfach ganz viele Gruppen, die sich unterdrücken.
Ja, das ist ja immer das Problem.
Ja, genau. Ja. Und ich meine, das ist doch, ich meine, wenn du dann, also wenn du sagst, diese Gruppe ist uns jetzt so wichtig und deswegen machen wir das und dann, ne, dann machst du es beim nächsten nicht und dann weiß ich nicht. Ich finde das Argument gar nicht schlecht und fand jetzt auch nicht schlimm, dass man gesagt hat, es ist halt kein Zirkuszelt, wo man halt irgendwas draufklebt. Ja, das sollte ich vielleicht nicht sagen, wenn ich Bundeskanzler bin, aber vom Konzept her, weil dieser Bundestag ist der Bundestag und dann lass uns doch da die offiziellen Fahnen hinhängen und du kannst ja irgendwo anders, kannst du an deiner anderen Fahne.
Also ich weiß nicht, ich finde es in Zeiten, wo vor allem auch die Gewalt gegen diese Menschen stetig zunimmt, ist es eigentlich nicht verkehrt, auch ein Zeichen dafür zu setzen, dass es schon wichtig ist, die Menschen daran zu erinnern, dass es immer noch marginalisierte Gruppen in Deutschland gibt, die halt auch dafür ausgegrenzt werden, für das, wie sie sind, die angegriffen, angefeindet werden, weil niemand verprügelt einen Taubstummen, weil er taubstumm ist, aber die Leute verprügeln halt Homosexuelle, weil sie schwul sind.
Ja, dann musst du aber auch eine Israel-Fahne dauernd hinhängen und musst...
Ja, aber das ist ja wieder was völlig anderes. Also abgesehen davon gibt es in Deutschland, wird in Deutschland schon auch sehr viel dafür getan, um gegen Antisemitismus zu kämpfen.
Ja, und es wird genauso viel auch getan dafür, dass irgendwie Diversität gefeiert wird und ihren Platz hat und so. Ich finde, nee, brauche ich nicht auf meinem Bundestag. Als Diktator halt, ich nicht gerne auf meinem Bundestag.
Ich meine, im Endeffekt ist es halt, trifft's, also ich tue mich sowieso schwer damit zu sagen, dieses Zeichen hilft. Ich glaube, Taten helfen eher.
Ja.
So, ich finde es halt immer so ein bisschen, ich setze jetzt ein Zeichen, aber ich habe da noch nichts getan. So, das ist halt eh gerne praktiziert.
Also es wird ja auch
nein, tut es nicht, aber jede Tat hilft halt mehr.
Aber glaubst du nicht, dass mehr Leute sich vielleicht auch angehalten fühlen, was zu tun, wenn sie auch daran erinnert werden durch
Zeichen,
die
gesetzt werden? Wenn auf dem Bundestag länger diese Flagge weht, glaube ich nicht, dass das wirklich nachhaltig dagegen hilft, dass 10 Straßen weiter irgendeiner, der homophob ist, Homosexueller angreift, was ich sehr scheiße finde. Und ich glaube nicht, dass es, also ich weiß überhaupt, ich finde es super wichtig, dass hier jeder Mensch frei leben kann, aber ich glaube einfach, das sind Zeichen, die werden gesetzt, damit man was getan hat, aber in Wahrheit hilft es dem Einzelnen dann gar nicht.
Ja, ich finde auch,
aber glaubt ihr nicht auch, dass es auch aus der betroffenen Position schon auch ein komisches Signal ist, wenn die Bundesregierung...
Also die Homosexuellen, die ich kenne, die haben nicht die Erwartungshaltung, dass auf dem Bundestag eine Regenbogenflagge
geht. Und es gibt halt auch einen Haufen andere Betroffene. Es gibt, weiß ich nicht, Menschen unterschiedlicher Hautfarben oder was weiß ich was. Und ich finde, jetzt für diese eine Gruppe eine dermaßen große Aufmerksamkeit einzufordern, finde ich schwierig.
Ah, ich finde es ehrlicherweise eure Argumentation ziemlich schwierig. Lass uns das Thema wechseln, weil das sehe ich komplett anders, muss ich echt sagen. Also es ist halt nicht nur eine Gruppe und es sind echt viele Menschen und das ist wirklich ein Problem in Deutschland und das ist ein ganz schwieriges Zeichen, finde ich, wenn eine Regierung sagt, es ist uns nicht, wir sind nicht mehr bereit, unser Commitment in dieser Community spricht man ja von Allies, ne, dass man so ein bisschen sagt, okay, die stehen auf unserer Seite, dieses Zeichen bewusst wegzunehmen und zu sagen und denen damit das Zeichen zu geben, okay, ihr seid uns nicht mehr so wichtig, nicht mehr wichtig genug, dass wir diese Fahne, die jahrelang da oben hing, jetzt nicht mehr hochhängt, das ist, finde ich, ein extrem fragwürdiges Signal an die Community.
Sind wir anderer Meinung, unterschiedlicher Meinung, also ich zumindest.
Ja.
Ist aber auch okay. Ist auch ein kontroverser Podcast und kein durchschnittlicher Podcast.
Durchaus.
So.
Ansonsten, was gibt's noch im Moment? Verfolgt ihr die Epstein-Sachen?
Diese neue gehen jetzt alle in Urlaub, die Parlamentarier, damit die Akten hier nicht veröffentlicht werden können. Und außerdem wird jetzt Barack Obama deswegen ins Gefängnis geschickt.
Ja, der wurde doch schon festgenommen, habe ich auf dem Video gesehen.
Ja, gibt's
nicht. Der saß neben Trump und da kam das FBI und hat ihn festgenommen.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Diese ganzen Amerika-Geschichten sind halt auch irgendwo. Was willst du sagen?
Ich halte mich so ein bisschen an den wenigen Strohhalmen fest, von denen ich irgendwie oft die Hoffnung habe, dass sie vielleicht doch noch dieses Regime zu Fall bringen. Und das ist ja jetzt, ne, nachdem diese eine, wir hatten es ja beim letzten Podcast, war das, glaube ich, wo gerade dieser Konflikt mit Musk war, wo die sich irgendwie auf Twitter gegenseitig gestritten hatten. Da war ja so ein bisschen meine Hoffnung, dass es vielleicht daran irgendwie eskalieren würde, aber dann hat Musk ja irgendwann zurückgezogen. Jetzt ist es ja so, dass diese Epstein-Sache ja zumindest mal auch in der MAGA-Bewegung durchaus kontrovers diskutiert wird und viele Leute ja auch aus dem eigenen Lager Trump dafür jetzt relativ hart angehen. Ich glaube, ich klammer mich einfach an jeden Funken Hoffnung, dass das irgendwie bald ein Ende nimmt oder frühzeitig ein Ende nehmen könnte. Aber am Ende wahrscheinlich würden die ihn auch weiterhin feiern, wenn es ein offensichtlicher Teilnehmer eines pädophilen Sexrings ist. Wahrscheinlich würde auch das nicht die Leute davon abhalten, irgendwie den als ihren Erlöser, Retter, Führer.
Also ich habe jetzt gerade gelesen, wie du auch sagst, dass diese MAGA-Community ja schon durchmischter ist, als man denkt. Also ich bisher zumindest ich dachte, und dass es da schon wirklich so Hardliner gibt, die das ganze Thema noch, also für die Trump jetzt auch eher jetzt nicht gesetzt ist, den es mehr und mehr um wirklich dieses MAGA-Thema geht und die dann auch so, also die jetzt auch mit dieser Epstein-Geschichte ganz schön, also wenn das rauskommen würde, würde es sehr viel bröckeln dieser MAGA.
Die glauben halt vor allem, also diese MAGA-Bewegung hat sich ja lange schon auf Epstein-Files gestürzt, weil sie ja immer der Meinung waren, genau, dass das ja diese demokratische Hollywood-Elite aufdecken würde, dass
in der Pizzeria.
So, ja, Pizza Connection, das spielt da irgendwie auch noch so halb so am Rande, so kommt aus derselben Ecke. Und ich glaube auch, dass die das immer noch fordern, auch so gar nicht noch sich so richtig darüber Gedanken machen, ob Trump wirklich auf dieser Liste steht, sondern die wollen halt einfach diese Liste sehen, weil sie denken immer noch, dass sie dann Hillary Clinton und die Obamas und den auch alles irgendwie in den Knast kriegen. Also ganz offensichtlich hat ja Donald Trump irgendwas mit dieser Liste zu tun, sonst wäre die ja schon längst veröffentlicht worden. Und die Argumentationen werden ja immer absurder. Also, ne, so Trump macht ja Vorwürfe, dass ja...
Das ist eine Hexenjagd.
Ja, und dass Epstein, der wurde ja dann auch unter Obama wurde der ja festgenommen und verurteilt, dabei wurde halt unter Trump festgenommen und verurteilt. Jetzt meint er, dass die Demokraten hätten ja die Epstein-Liste geschrieben und gefaked. Deswegen wäre das alles Schwachsinn, was da draufsteht. Aber die Demokraten hätten ja auch 4 Jahre Zeit gehabt, diese Liste dann auch zu veröffentlichen. Vor allem, wenn sie hätten Trump verhindern wollen, was sie ja komischerweise nicht gemacht haben. Also es ist alles so, offensichtlicher kannst du ja nicht lügen, als er das jetzt gerade tut. Und trotzdem scheint er damit am Ende wahrscheinlich durchzukommen. Wie mit so vielen halt. Aber das ist wirklich, also generell die USA, das wird halt von Woche zu Woche bedenklicher. Auch diese ganzen ICE-Raids, die da passieren. Man liest jetzt eigentlich jeden Tag von einer neuen Geschichte, die völlig verrückt ist. Und gefühlt...
Ich erschrecke immer als Bahnfahrer, wenn da was dazu kommt. Also ja, wenn da hier der ICE irgendwie was.
Ja, ja, schon also, funny, ja, auch in dem Zusammenhang, auf jeden Fall.
Jetzt sei doch nicht so, Himmel.
Also, weiß ich nicht, das macht mir echt Sorgen. Also das beschäftigt mich extrem, was da gerade passiert.
Das fängst aber früh mit an.
Nee, aber es wird immer schlimmer.
Die ganze Zeit scheiße.
Nee, aber es wird wirklich gerade immer schlimmer. Also es wird jeden Tag wird's ein Stückchen schlimmer. Und wir tendieren gerade alle so dazu, uns in so einen modernen Barock zurückzuflüchten. Alle ziehen sich zurück und wollen irgendwie gar nicht mehr wahrhaben, was um uns rum passiert. Und das halte ich für höchst gefährlich, weil wir gerade echt die Welt bewegt sich in eine sehr, sehr schwierige Richtung gerade. Und ich sehe nicht so richtig, wie das aufgehalten werden soll.
Ja, aber jetzt mich über Donald Trump, also das ist jetzt mein Hebel ist jetzt da relativ begrenzt.
Ja, wir haben einen Podcast, den Millionen von Menschen hören.
Ja, aber halt wenig Amerikaner. Weil wir könnten mal Englisch untertiteln vielleicht.
Wir könnten es von ChatGPT mal auf Englisch, könnten es mal hier von AI mal nachträglich übersetzen lassen.
Sollte ja klappen.
Sollte möglich sein.
Mach doch mal eine englische Folge.
Ja, aber Ferdi, du hast doch permanent Angst, dass das irgendwie Konsequenzen hat und vermutlich läuft es über einen amerikanischen Server, du darfst nie wieder in die USA einreisen.
Ich wünschte, AI wäre gerade meine größte Sorge.
Ja, siehst du mal.
Nee, die Veröffentlichung ist ja...
Die Veröffentlichung des Ganzen ist dann das Problem, ne? Also so wirst du sofort gebannt und darfst nicht mehr nach Amerika einreisen.
Ich hätte gerade wirklich gar keine Lust, in die USA einzureisen und hätte auch ein bisschen Sorge, muss ich sagen.
Ja, wegen des Podcasts allein schon.
Ja, und auch wegen ganz vielen anderen Dingen, die ich schon im Internet irgendwie veröffentlicht habe.
Ja, siehst du mal, so schnell kann es gehen. Ja, aber das nicht mal, was im Impressum steht.
Aber auch das ist verwirrt, oder? Dass halt Menschen mittlerweile beim Einreisen in den USA ihr Handy kontrolliert werden und dann nicht ins Land einreisen dürfen, weil sie sich im Ausland kritisch über diesen Diktator da drüben geäußert haben.
Richtig. Nur gut. So, haben wir noch was?
Holzi, was hast du denn für Themen mitgebracht? Noch ein Rausschmeißer?
Nix. Ich hab noch zwei schöne Sachen. Ich habe noch eine große Leistung, weiß ich nicht, ob man es als Leistung bezeichnen kann, Raststätte Waldmoor im Rheinland-Pfalz wurde vor über einer Woche hat ein Zeuge Beamte Polizei gerufen, weil ein LKW-Fahrer offensichtlich alkoholisiert war. Der etwa 40-jährige LKW-Fahrer wurde dann von der Polizei gestellt und hat Alkoholtest abgeben müssen und hatte Blutalkohol von über 3 Promille. Da hat man ihm den Führerschein abgenommen und vorsichtshalber auch gesagt, wir fahren lieber jetzt auch nicht. Wir kommen morgen nochmal und dann kontrollieren wir nochmal. Am nächsten Tag hat er leider auch immer noch über 3 Promille und hat dann eine Woche lang auf diesem Rasthof gelebt und wurde täglich kontrolliert und hat bei jeder Kontrolle über 2 Promille gehabt.
Hat er immer wieder irgendwo Stoff sich besorgt.
Offensichtlich dann immer wieder bei einer Tankstelle. Ne?
Aber alter Schwede.
Ja, also es ist vermutlich jetzt auch eher krankheitsbedingt und auch gar nicht so witzig. Aber
nee.
Ja aber
auch eine Droge.
Auch schlimm, auf jeden Fall wollte sein Chef hat immer gesagt, er holt ihn jetzt ab, weil er ein polnischer LKW-Fahrer war, aber der Chef ist nie aufgetaucht, um ihn abzuholen. Mittlerweile hat man ihn jetzt
bei der Tankstelle angestellt. Da wohnt er, der arbeitet da jetzt.
Nee.
LKW fahren darf er ja nicht mehr.
Nein, ist jetzt in die Uniklinik nach Homburg gefahren worden und da kümmert man sich jetzt um ihn.
Okay.
Lebt er nicht mehr auf der Tankstelle. Ja, und das zweite.
Weiß man, ob er mittlerweile unter 3 Promille hat?
Das ist nicht überliefert. Also ich vermute mal, wenn er jetzt in der Uniklinik ist, wird man vielleicht, ist schwieriger, an Stoff zu kommen. Ja, zweite ist endlich mal wieder Friedhofs-Content, den ich liefern kann. Und zwar gibt's jetzt in Mainz Laubenheim, gibt's jetzt die Möglichkeit, sich in einem Schorlegrab begraben zu lassen. Hat man einen Friedhof auf einem, in einem, wie sagt man, Weinberg gemacht quasi. Also um die Gräber außenrum sind Weinreben und du kannst dich dann zwischen den Weinreben bestatten lassen.
Und das heißt Schollegrab?
Läuft unter dem Begriff Schollegräber.
Also marketingtechnisch schon mal finde ich das catchy. Ist nicht
schlecht, oder?
Catchy. Also, fallen mir Personen ein, die da Bock drauf hätten.
Ja, es ist oder welche, die es gern gemacht hätten, würden sie noch leben. Fallen mir auch gerade einige ein.
Aber also es ist auch nur begrenztes Angebot. Also es gibt insgesamt 108 Gräber. Ich vermute, sie sind schnell weg.
Gut, aber wenn das Konzept zieht, also ich meine, gibt ja noch mehr Weinberge in der Pfalz.
Zum Glück, ja, richtig. Ja.
Wächst dann darauf auch noch Wein?
Wollte ich gerade fragen, da gibt's dann ganz spezielle Traube in ein paar Jahren. Ja,
vermutlich Sinn. Ich kann es dir sogar sagen, was es ist. Ein Sauvignon Gris wächst da drauf. Ja. Und also es sind Rebstöcke, die da wachsen. Ich vermute mal, dass man dann auch Wein draus machen wird.
Ja, aber das, also, hä? Also, ja, so ein Körper, wenn du den in der Erde eingräbst, der vergammelt ja irgendwann. Ist, glaube ich, der medizinische Fachausdruck.
Ja, es sagt man so.
Der gammelt da auch so auseinander und dann, da verliert man ja auch Säfte und so Kram. Das tritt ja alles in die Erde und ins Grundwasser und also.
Ja, aber
und die Pflanze zieht sich dann ja irgendwie auf diesen.
Also, ist wohl kein Problem. Es handelt sich um Urnengräber. Also, von daher ist das schon mal kein Problem.
Das sollte man vielleicht dazu erwähnen.
Naja, Grab ist Grab. Wir hatten ja schon mal gelernt.
Aber auch ein normales Grab würde sicher der Pflanze, die Qualität der Pflanze nicht wirklich beeinflussen. Es ist 2 Meter tief. Die Weinrebe braucht lang, bis sie da ein paar Würzelchen ausgestrahlt hat.
Ja, glaube ich jetzt auch nicht. Also es sind Urnengräber. Du brauchst, also wenn du mal so ein, weiß ich nicht, Sauvignon Gris des Todes oder sowas kaufst, dann
hatte ich schon einige,
glaube ich. Keine Sorgen haben.
Da habe ich schon ein paar probiert.
Hat auch schon welche, die nach Tod geschmeckt haben.
Okay. Oder du dich am nächsten Tag tot gefühlt hast.
Und auch das?
Auch das, ja. Naja, gut. Da wir in Mainz auch bei diesem sensiblen Thema immer ein offenes Ohr für neue Ideen haben und dafür bekannt sind, diese, wenn es passt, zeitnah umzusetzen, sind hier jetzt die Wingertsgräber entstanden.
Ah, die Wingertsgräber, so, ja.
Hat der zuständige Abteilungsleiter Friedhof und Bestattung Ronny Pitsch gesagt.
Ronny. Gut. Ich habe noch 2 gut. Tipps.
Ja, sehr gut.
Ich hatte auch noch ein paar Podcast-Tipps, aber die habe ich jetzt hier, finde ich jetzt gerade nicht. Und zwar, passend zum vorigen Thema, ZDF Ausland, hat auch so ein Podcast. Der ZDF Auslandsjournal Podcast, der Trump-Effekt. Und da gibt's also die Folgen sind alle wirklich gut. Ich habe jetzt nicht alle gehört, aber die ich gehört habe, fand ich eigentlich alle gut. Aber besonders gut fand ich die Folge mit dem Titel Bürgerkrieg. Also der ZDF Auslandsjournal Podcast, der Trump-Effekt, die Folge mit dem Titel Bürgerkrieg, sehr spannende Folge, kann ich nur empfehlen. Und dann ist jetzt vielleicht ein alter Hut, aber ich habe gerade erst, wurde gerade erst genötigt, diese Serie anzufangen, und nach ein paar Folgen hat sie mich gecatcht und ich möchte sie gerne empfehlen, weil da demnächst auch eine neue Staffel rauskommt. Es ist wirklich eine gute Serie, einfach mal, um sie so wegzugucken. Stranger Things auf Netflix. Kann man wirklich einfach gut weggucken. Wirklich gute Serie. Muss man sich ein bisschen drauf einlassen, aber dann top.
Hilft aber, glaube ich, wenn man eher in unserem Alter ist.
Echt?
Weil du so viel mit, also die Musik ist halt so.
Ja, so ein bisschen der 80er, so 80er-Vibe ist halt, der Soundtrack ist auch wirklich gut. Und auch so, es hat sehr viel Nostalgisches, so sich das anzuschauen. Aber auch irgendwie so die ganze Geschichte drumherum hat mich abgeholt.
Ja.
Kann will ich empfehlen. Stranger Things auf Netflix.
Ich gebe noch als Empfehlung einen Zeit-Podcast. Irma, das Kind aus Srebrenica. Ist also keine schöne Geschichte. Geht es um ein Kind, das 1995 beim Massaker in Srebrenica einer Krankenschwester, die bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat, sein Kind in die Hand gedrückt hat und dann vermutlich danach erschossen worden ist. Also betrachtet man diese eine Szene aus der Perspektive der 5 Personen, die da dabei waren, nämlich dieser Krankenschwester und dem Kind und dem Blauhelmsoldat, der nebendran stand, und dem Soldat, der dann wohl nachher geschossen hat, und noch eine andere Helferin, die mit dabei war. Ziemlich hart, ziemlich wild, aber fand ich sehr beeindruckend. Wolltest du jetzt noch was Lustiges vielleicht zum Abschluss?
Nee, ich wollte gerade sagen, das war jetzt echt irgendwie...
Ja, Entschuldigung.
Das hat jetzt nochmal runtergezogen, aber nö, lustige Sachen habe ich hier auch nicht stehen. Vor allem habe ich ganz viel uralte Sachen hier stehen, die absolut nicht mehr relevant sind.
Wie gesagt, ich weiß, ich habe hier eine...
Könnte an unserer Frequenz hier liegen.
Ich habe noch eine Notiz hier drin, dass eine außerirdische Kugel in Kolumbien vom Himmel gefallen ist, und vielleicht kann das irgendjemand mal recherchieren auf die nächsten Wochen von den ZuhörerInnen.
Das ist sehr gut. Das machen wir als Cliffhanger für die nächste Folge, und dann können wir jetzt damit aussteigen.
Machen wir so.
Bestens.
Alles klar.
Macht's
wir
gut.
Hören uns in 2 bis 3 Monaten.
Ade. In dem Sinne. Tschüssi.
Ciao.
So.
Das war's wieder mit der Diktatur der Freundlichkeit für heute. Wenn ihr uns was zur aktuellen Folge mitteilen möchtet, wenn ihr ein Thema für die nächste Folge habt oder wenn ihr uns einen Tipp geben wollt, wie man die Welt besser machen kann, dann schreibt uns doch eine E-Mail unter info@diktaturderfreundlichkeit.de oder ihr folgt uns auf Instagram und schreibt uns dort @diktaturderfreundlichkeit. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts und schaut auf unserer Homepage vorbei, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. www.diktaturderfreundlichkeit.de. Das war's jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.